Wunder in der Geschichte des christlichen Glaubens, Glaubwürdigkeit und Tatsächlichkeit von Wundern. Venisch schreibt, systematisches Vorverständnis und historischer Befund scheinen zusammenzufallen. Das von der Exegese als sicher angenommene Tatsachenmaterial umfasst nur solche Wunder, die sich ohne Schwierigkeiten als grundsätzlich von der Wissenschaft erklärbar erweisen. Man bewegt sich in einem Zirkel, bei dem Erwartung und Ergebnis übereinstimmen. Ihn zu durchbrechen wird wesentlich dadurch möglich sein, gut bezeugte Wunder im Lauf der Kirchengeschichte unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wenn schon die Wunder in der Apostelgeschichte von der protestantischen Forschung fast allgemein kritisch beurteilt und auf katholischer Seite kaum beachtet werden, so der bekannte Theologe Vögtle, dann ergibt sich die Vermutung, dass dies erst recht für die im Lauf der Kirchengeschichte geschehenen Wunder gilt. Diese Vorahnung wird leider nicht enttäuscht. Venisch schreibt, nun ist es freilich so, dass die meisten Exegeten so tun, als ob es Lourdes oder die Wunder im Leben der Heiligen nicht gäbe. Obwohl Äußerungen fallen, die ein näheres Eingehen auf diesen Bereich nahelegen, wird doch beharrlich darüber geschwiegen. Ja, es werden sogar Behauptungen aufgestellt, die überhaupt nichts davon zu wissen scheinen. Zitat Ende. Das große Meer der Kanonisationsakten, also der Akten der Heiligsprechung von Seligen und Heiligen der Kirche, wurde bisher nur völlig ungenügend gesichtet und ausgewertet. Man kann für die Theologie gleichsam von einem unbekannten Land sprechen. Schon in der Vergangenheit zeigten rationalistische Wunderkritiker eine erstaunliche Unfähigkeit, die Realität von Wundern in der Geschichte der Kirche überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Ich zitiere, Wunder seien nach Hume auf jeder Seite der Geschichte, die uns den aufgeklärten Zeiten näher bringen, dünner gesät. Der besonnene Leser würde beim Durchblättern von Wunderberichten sagen, dass sie sich in unseren Tagen niemals zutragen würden. Ähnlich Strauss in seinem Buch Das Leben Jesu. Vor ihm hatte schon Reimarus pauschal erklärt, und die Acta Martyrum, also die Akten der Märtyrer, sind ein einziges großes Meer von Lügen und Legenden. Wo bleibt hier bei Reimarus und bei anderen die Fähigkeit zur Differenzierung, die von ihnen selbst so häufig angemahnt wird? Man ist offensichtlich nicht einmal in der Lage, so schreibt Eta Linnemann, Wunder, die heute geschehen, zur Kenntnis zu nehmen, selbst wenn sie glaubhaft bezeugt und medizinisch nachgewiesen sind. Welche Bedeutung gut dokumentierten Wundern in unserer Zeit zukommen könnte, zeigt eine Äußerung des Bibelkritikers Ernst Renard zum Heilungsbericht von De Rütters. Hier war es zu einem augenblicklichen Materiezuwachs bei der Heilung eines Beines gekommen, einer Heilung, die damals im 19. Jahrhundert unglaubliches Aufsehen erregt hatte. Renard schreibt, wenn der Bericht über die Heilung De Rütters stimme, dann sei sein Buch Vie de Jésus, Leben Jesu, ein einziges Gespinst von Irrtümern. Nicht nur bei Renard würden theologische Denkgebäude zum Einsturz kommen, würden die genannten Wunder berücksichtigt werden. Hettinger schreibt, der einfachste Beweis der Möglichkeit der Wunder ist deren Wirklichkeit. Steht die Tatsächlichkeit der Wunder fest, dann werden unsere Theorien nach den Tatsachen und nicht diese nach jenen sich zu richten haben. Im Folgenden wird besonders, aber nicht ausschließlich, auf die in den Prozessakten zur Kanonisationen festgehaltenen und in Lourdes nach eingehender Prüfung als echt anerkannten Wunder Bezug genommen. Zuvor scheint es allerdings angebracht, Anmerkungen zur Glaubwürdigkeit der genannten Zeugnisse zu machen, zumal nicht wenige Wunder spektakulärer Art sind und auf den ersten Blick wenig glaubhaft erscheinen. Das kirchenrechtliche Verfahren bei Selig- und Heiligsprechungsprozessen weist die strengste Prozessform auf, die das kanonische Recht kennt. Kardinal Jäger spricht von einer nicht überbietbaren Sorgfalt. Die Kirche hat ein sehr eingehendes Überprüfungsverfahren entwickelt. Die katholischen Zeugen schwören auf das Evangelium und verpflichten sich zum Stillschweigen über die vorgelegten Fragen, um nachfolgende Zeugen nicht zu beeinflussen. Die Kirche verlangt bei Vernehmungen die Anwesenheit von wenigstens drei im höheren Rang stehenden Richtern aus einem Fünferkollegium. Die Kirche hat deshalb ein sehr eingehendes Überprüfungsverfahren entwickelt, wobei sie unerklärlichen Vorgängen zunächst sehr reserviert gegenübersteht und sie erst nach eingehender Prüfung annimmt. Bislang ist kein einziger Fall bekannt, dass ein in einem Heiligsprechungsprozess herangezogenes Wunder als Betrug entlarvt worden wäre. Ähnliches gilt für die gut dokumentierten Wunder von Lourdes. Nur, so der Theologe Venisch, bei extremster Voreingenommenheit könnten diese bestritten werden. Die Kontrollverfahren, so schreibt er, sind so rigoros, dass es unmöglich scheint, dass durch diese Verfahren ein falsches Wunder durchkommt. Es sind drei Ärztekommissionen, wobei die dritte die größte ist. Ungefähr 70 Ärzte sind daran beteiligt, welche die Unterlagen einsehen. Und die meisten davon gehören nicht der katholischen Kirche an, sind teilweise sogar aus ihr ausgetreten und dezidiert die Atheisten oder Skeptiker. Wie eine naive Bejahung der Wunder ohne eingehende Prüfung töricht wäre, so ist es auch ein Hyperkritizismus, der letztlich irrational ist und nicht mehr ernst genommen werden kann. Einzelne Wunder haben ein derartiges Aufsehen erregt, dass sie in die Kirchengeschichtsschreibung eingegangen sind. Bei dem gut bezeugten Wunder von Calanda in Spanien ist dies der Fall. Ein junger Mann hatte sein Bein verloren, es musste ihm amputiert werden ab der Kniescheibe und er hat im Heiligtum der Mutter Gottes von Saragossa gebetet, hat mit dem Öl, das vor der Lampe der Mutter Gottes gebrannt hat, eingesetzt worden ist, seine Kniescheibe eingestrichen. Im Jahr 1640 erhielt dieser Bursche im Schlaf sein vor 3 Jahren ab der Kniescheibe amputiertes Bein wieder zurück. Das Ganze ist unglaublich spektakulär gewesen. Zum 300. Gedenktag brachte die spanische Post 1940 eine Briefmarke heraus. Noch heute ist eine Straße in Saragossa danach benannt. In seiner Zeit erregte es ungeheures Aufsehen. Der spanische König Philipp IV. Sprach mit dem Gehalten. Auch der englische König Charles I. und die schwedische Königin Christine I. überzeugten sich von der Tatsächlichkeit des Wunders. Auch Hume hat sich in seiner Untersuchung damit auseinandergesetzt. Hume, dessen Arroganz kaum zu übersehen ist, war aber jedes Mittel recht, einschließlich der Geschichtsfälschung, um dem Wunder beizukommen. Er hat einfach die Fakten völlig verdreht und falsch wiedergegeben. Ähnlich auffällig ist die Heilung eines von den Lenden ab knochenlosen Kindes. Es hatte in der unteren Körperhälfte nur weiches und formbares Fleisch. Es wurde in einem einzigen Augenblick geheilt. Es gibt etliche weitere Fälle, bei denen es manchmal sogar augenblicklich zur Neubildung organischer Substanz kam, ohne dass dessen Herkunft angegeben werden kann. Bei Spontanheilungen stellt man sogar manchmal das Eigenartige fest, dass bestimmte Funktionen schon wieder ausgeführt werden können, obwohl durch Röntgenbilder eindeutig belegt werden kann, dass dies noch gar nicht möglich sein dürfte, weil die Nervenbahnen immer noch zerstört sind oder Zerstörungen im Gewebs- und Knochenbereich weiterhin bestehen. Aus dem Leben Don Boscos werden glaubwürdig Vermehrungen von Hostien, Kastanien, Nüssen und von Medaillen berichtet. Am bekanntesten dürfte aber wohl das Brotvermehrungswunder sein, das Dalmazzo, der spätere Generalprokurator der Salesianer, beim Seligsprechungsprozess zu Protokoll gegeben hat. Dalmazzo war aufgenommen worden in das Heim von Don Bosco und es ging damals sehr kärglich zu. Klar, sie hatten kaum das Notwendige zum Leben, überall musste gespart werden, gerade dass sie eine Unterkunft hatten. Es war ihm einfach alles zu erbärmlich und er hat schon seine Mutter herbestellt, ihn abzuholen. Und er hat dann erlebt, wie der Heilige aus einem Körbchen an 300 Kinder Brot verteilte, die aus der Kapelle in der Früh kamen. Und er sah in dem Körbchen, dass 15 bis 20 Brote drin waren. Und er stand auf der Treppe direkt unmittelbar hinter dem Heiligen. Zur großen Verwunderung Dalmazos waren nach dem Austeilen noch genauso viele Brötchen im Korb wie anfangs, nämlich 15 bis 20. Und er gab deshalb an, dieses Wunder ist der einzige Grund, der mich im Oratorium bleiben ließ, so dass ich später einer seiner Söhne wurde. Er sagte sich, wie kann ich dieses Haus verlassen, wenn Gott diesen Mann mit solchen außerordentlichen Charismen beschenkt, wenn er so durch ihn wirkt. Er hat eben mit eigenen Augen erlebt, dass hier ein Wunder stattgefunden hat. Er sah schon auf den Korb des Bodens, weil eben nur 15 bis 20 Brötchen drin waren, und sah es mit eigenen Augen, wie 300 Kinder davon gespeist werden konnten. Bei nicht wenigen Heiligen, wie wir schon gesehen haben, ist der Leichnam bis zum heutigen Tag völlig unversehrt erhalten geblieben, obwohl nachweislich keine Konservierungsmittel angewandt wurden und die Ungunst äußerer Bedingungen dies nicht hätte erwarten lassen. Ganz besonders auffällig war die Beisetzung bei dem libanesischen, vom Papst selig gesprochenen Pater Charbel Maklouf. Er wurde im gemeinsamen Totenkeller der Mönche beigesetzt. Wir sagten uns Erde zu Erde und legten den Toten einfach in den Schlamm und in das Wasser. So die Aussage eines Mönches bei der Seligsprechung. Während der Stiel der Schaufel, den man am Beerdigungstag in der Gruft vergessen hatte, verfault war, fand man viele Jahre später den Leichnam völlig unverwest. Allerdings wurden auch solche auffälligen Wunder, bei Bernadette von Lourdes war es ja nicht anders, von einer blasierten Kritik nicht verschont. Und sollte von uns je jemand nach Nevers zum Glas, sagt der Heiligen Bernadette, sich verirren, so fällt uns nichts anderes ein, als zu sagen, oh Gott, das ist ja Schneewittchen auf katholisch. Totenauferweckungswunder, von denen schon etliche Kirchenväter berichteten, sind ebenfalls gut belegt. Nachzulesen bei Chamonix, Auferweckungen vom Tode aus Heiligsprechungsakten übersetzt, Paderborn 68. Ein äußerst spektakulärer Fall von Totenauferweckung ist die von Hieronymus Genin. Dieser lag schon 6 Stunden auf dem Grund eines Flusses. Von Zeugen, die den Leichnam geborgen hatten, wird er als so aufgedunsen und hässlich beschrieben, dass der Verstorbene nicht mehr zu erkennen war. Auf die Fürbitte des heiligen Franz von Sales kam er wieder zum Leben. Es blieb nicht einmal die Spur einer blutunterlaufenen Stelle zurück. Behauptungen Humes, wonach ein Totenauferweckungswunder zu keiner Zeit und in keinem Land jemals beobachtet worden sind, erscheinen vor diesem Hintergrund als nicht haltbar. Es ist gar nicht so lange her, dass Crescentia von Kaufbeuren heilig gesprochen worden ist. Auch hier war ein Fall, dass ein Mädchen schon 45 Minuten lang unter Wasser gelegen hatte und auf die Fürsprache der heiligen Crescentia wieder zum Leben gekommen ist. Das hat sich in unseren Tagen, in unserer Zeit ereignet. Das sind also nicht irgendwelche Geschichten von anno dazumal, sondern sehr gut untersuchte und bezeugte, wo die katholischen Zeugen bei ihrer ewigen Seligkeit schwören müssen, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Zusammenfassend kann man mit wenig sagen. Die Sichtung des aus Heiligsprechungsakten und aus Akten von Lourdes erhebbaren Materials ergibt, dass bis in die heutige Zeit eine Fülle von Wundern bezeugt ist, die weit über das hinausgehen, was eine bestimmte Richtung der historisch-kritischen Exegese dem geschichtlichen Jesus zutraut. Konsequenzen für die Theologie des Wunders. Die genannten Wunder können Wert haben für die in der Heiligen Schrift überlieferten, weil sie diese in neuem Glanz und neuer Glaubwürdigkeit erscheinen lassen. Eine tiefgehende Korrektur des Vorverständnisses der heutigen Exegese wäre möglich, aber auch einzelne fragwürdige theologische Aussagen könnten einer Revision unterzogen werden, wenn Wunder aus der Kirchengeschichte und der Erfahrung des Glaubens berücksichtigt werden würden. Aus vielen in Lourdes geschehenen Heilungen geht eindeutig hervor, dass der Glaube keine Bedingung für eine Heilung ist. Wird das Gebet als seelische Wirkkraft gefasst, dann kann sie doch nur dort wirksam werden, wo die Möglichkeit seelischer Erregung und Beeinflussung besteht. Geheilt aber werden nicht bloß bewusste Beter, sondern auch Bewusstlose, die sich bereits in der Agonie im Todeskampf befinden. Geheilt werden zudem auch kleine, geistig noch nicht erwachte Kinder, die den Sinn des Betens zu begreifen überhaupt noch nicht in der Lage sind. Bei diesen ist unerfindlich, wie Beten als seelische Energie wirken sollte. Das wird nämlich immer wieder auch behauptet, dass der Glaube Voraussetzung ist und dass ohne diesen überhaupt keine Heilung möglich wäre. Der neutestamentliche Befund ließe sich insgesamt weit zwangloser und mit viel weniger Widersprüchen verständlich machen. Das gilt besonders für die Naturwunder, als wie es auf dem See wandelt, wo Materie vermehrt wird bei den Brotvermehrungswundern. Und es gibt sie doch, könnte man in Abwandlung eines Satzes von Galilei sagen. Vor dem Hintergrund der Heiligsprechungsakten wäre es auch nicht mehr notwendig, manchmal schon krampfhaft anmutende Erklärungen, Chamonix spricht von Eiertänzen, für diese Art von Wunder heranzuziehen, sie in Frage zu stellen oder gar entgegen der Tatsachen abzustreiten. Die Wunder, bei denen es um Zuwachs oder Vermehrung von Materie geht, sind in Parallele zu sehen mit der Ersterschaffung, mit der Schöpfung der Welt aus dem Nichts. Solche Wunder erster Ordnung offenbaren die Möglichkeiten eines souveränen Gottes, der über seiner Schöpfung steht und als der Herr der von ihm geschaffenen Ordnung nicht von ihr gebunden werden kann. Gott zeigt durch sein Handeln außerhalb der vorgegebenen Naturordnung, dass die gesamte Natur seinem Willen untersteht. Auf die wunderbaren Fügungen der Vorsehung und die Frage, ob die psychogenen Kräfte des Menschen zur Erklärung des Wunders ausreichen, ist nun näher einzugehen. Schäfzig spricht von Wundern im weiteren Sinn. Trotzdem muss gerade auf sie in diesem Zusammenhang eingegangen werden, da in der gegenwärtigen Theologie die starke Tendenz besteht, Gottes Wunderwirken in exklusiver Weise als Fügungswirkung auszulegen. Also dass Gott bestimmte Umstände und Situationen fügt. Dies hat seinen Grund sicher auch darin, dass zwischen Naturwissenschaft und Theologie die wunderbaren Fügungen Gottes wenig umstritten sind, weil sie sich im Rahmen des naturwissenschaftlich Möglichen unterbringen lassen. Ereignisort des Wirkens Gottes ist die nicht sich wiederholende Geschichte. Auch bei ähnlichen oder sogar theoretisch identischen Bedingungen besteht für Gott kein Zwang, immer gleich zu handeln, wie wir schon gesehen haben. Der Ablauf der natürlichen Vorgänge räumt verschiedene Möglichkeiten ein, innerhalb derer Gott eine realisiert. Gern wird hierbei auf das Wunder beim Exodus, also der Herausführung der Israeliten aus Ägypten, verwiesen und versucht, sie rational zu deuten, zumal man sich dabei auf gewisse Anhaltspunkte innerhalb des Textes selbst berufen kann. Diese Argumentationsweise eignet auch eine gewisse Plausibilität. Es kann tatsächlich sein, dass die Ägypter mit ihren Kampfwagen im Sumpf stecken geblieben sind und ein Gewittersturm das seichte Wasser des Schilfmeers zurückgedrängt hatte, vergleiche Exodus 14,21, sodass eine seichte Furcht den Durchzug möglich machte. Ähnliche natürliche Erklärungen werden für die Wachteln, das Manna und das Wasser aus dem Felsen gegeben. Das entscheidend Wichtige ist aber, dass diese Ereignisse genau zur rechten Zeit und am rechten Ort stattfanden. Wer sich auf den puren Zufall hinausredet, weigert sich, Zitat, die helfende und rettende Rechtheit, also dass es zum richtigen Zeit alles gekommen ist, jener Vorkommnisse anzuerkennen. Zumal die Wohltaten Gottes an seinem Volk sich nicht nur beim Exodus, sondern auch bei der Wüstenwanderung und dem Einzug in Kanaan fortsetzten. Verstehen Sie, das kann man alles auch irgendwie natürlich erklären, nur müssen die ja diese Ereignisse genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort stattfinden. Innerhalb der Naturgesetze wäre das eine zwar extrem seltene Möglichkeit, aber immerhin möglich. Es handelt sich um wunderbare Fügungen, die jetzt nicht so umkämpft sind, weil es doch innerhalb eines natürlichen Spektrums, wenngleich mit einer großen Unwahrscheinlichkeit, aber doch möglich ist. Nun mag es in der Tat so sein, dass etlichen Wundern im Gegensatz zur Annahme früherer Zeiten der Charakter einer Abänderung der Naturgesetze fehlt und ein personales Engagement Gottes in seiner Vorsehung den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt nicht immer zu widersprechen braucht. Es ist die Regel, dass Gott durch die Natur unter Einschaltung der physikalischen und psychologischen Hilfen und nicht ohne jede Vermittlung der von ihm geschaffenen natürlichen Wirklichkeit handelt. Empirisch, historisch feststellbare Ereignisse oder Begebenheiten können Mittel der Offenbarung werden, durch das uns Gott anspricht. Dies deckt sich mit unserer Erfahrung und hat auch eine gewisse innere Logik. Hier hatten schon die Aufklärer in einer gewissen Weise recht. Ein Gott, der sich ständig über die von ihm selbst gestiftete Ordnung im Naturgeschehen hinwegsetzen würde, käme in ein seltsames Zwielicht. Letztlich würde dies eine Abwertung der Schöpfung in ihrer Selbstgesetzlichkeit bedeuten. So legt es von vornherein eine gewisse Plausibilität es nahe, dass das die Möglichkeiten der Natur überschreitende Wunder die Ausnahme sein wird. Man kann von einem Sparsamkeitsprinzip sprechen. Allerdings geht die Tendenz heute dahin, alle Wunder, alle, als Fügungswirken Gottes zu interpretieren. Exemplarisch sei auf den Naturwissenschaftler Pollard verwiesen, der als Forscher tätig war und dann katholischer Priester wurde. Er schreibt: Es ist möglich, dass sämtliche Berichte über biblische Wunder, die eine Abänderung der Naturgesetze erhalten, das Ergebnis einer Neigung der späteren Bearbeiter sind, dem Ereignis den wunderbaren Charakter zu erhalten. Hinsichtlich der Wunder der Schöpfung, der Menschwerdung und der Auferstehung will er zwar nicht von Zufall oder zufälligem Zusammentreffen sprechen, doch würden auch hierbei Naturgesetze nicht abgeändert. Pollard fällt es schlichtsichtlich schwer, diese Wunder zu akzeptieren. Der Prüfstein ist aber hier, wie wir schon früher bei der Auseinandersetzung mit den Vertretern eines geschlossenen Weltbildes im Sinn des klassischen Determinismus gesehen haben, das Wunder, das ganz offensichtlich die Naturgesetze und deren Möglichkeiten übersteigt. Dass es solche Wunder, die in der Theologie Wunder erster Ordnung genannt werden, gibt, ist nicht zu bestreiten. Sie schließen im streng theologischen Sinn gerade das Überschreiten der Fähigkeiten der Natur ein. Die naturwissenschaftliche Unerklärbarkeit wird bei ihnen vorausgesetzt und ist auch Voraussetzung dafür, dass es bei Selig- und Heilsprechungsprozessen beachtet wird. Es ist deshalb von vornherein unglaubwürdig und provoziert nur Widersprüche, wenn gerade von diesen Wundern abgesehen und alles auf eine uns einsichtige Ebene heruntergezogen wird. Das Dogma, dass unsere Einsichtsfähigkeit, das, was wir erkennen, zugleich die Grenze des Handelns Gottes darstellt, muss endlich überwunden werden. Im Folgenden soll noch auf den Ansatz eingegangen werden, Wunder aus den psychischen Kräften des Menschen zu erklären und sie überhaupt nur auf der Ebene der Innerlichkeit, der Innerbefindlichkeit des Menschen anzusiedeln. Beides sind sicher sehr unterschiedliche Punkte, aber doch mit dem gleichen Muster des Rückzugs auf die Innerlichkeit des Menschen. Gottes Wunderwirken auf dem Gebiet des Seelischen zu beschränken, ist insofern schon von Anfang an verdächtig, als wieder versucht wird, für den scheinbar in Wohnungsnot geratenen Gott eine Bleibe zu suchen. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass bei weiterer Forschung die in diesem Bereich geltenden Gesetzmäßigkeiten immer mehr entdeckt werden und dann müsste man, wie schon so oft in der Vergangenheit, wieder auf Wohnungssuche gehen. Auch die psychische Verfasstheit des Menschen ist an eine vorgegebene natürliche Ordnung gebunden, aus der sie nicht ohne weiteres ausbrechen kann. So schreibt Schäfzig, in Wirklichkeit kann sich zeigen, dass auch im Bereich des psychischen und moralischen Aufsprengungen der naturgegebenen Grenzen und Gesetze gibt, die aus den Kräften und Gesetzmäßigkeiten des betreffenden Menschen und der Psychologie nicht erklärt werden können. Der Tendenz, die leiblichen Wunder aus den psychischen Kräften des Menschen zu erklären, haben gerade die schärfsten Wunderkritiker Strauss und Bultmann eine klare Abfuhr erteilt. Sie zeigen insofern mehr Mut zur Konsequenz, als sie nicht bei Halbheiten stehen bleiben und den einmal eingeschlagenen Weg auch zu Ende gehen. Aufschlussreich ist die Argumentation, die Strauss gegen die Abschwächung des Wunders durch manche Theologen vorbringt. Wenn die Wunderkraft Jesu nur eine Naturkraft höherer Art innerhalb der Grenzen der menschlichen Natur gewesen sein soll, dann könnte damit ein beträchtlicher und gerade der bedeutsamste Teil der Wunder Jesu nicht erklärt werden. Fürs andere, so Strauss wörtlich, verliert das so abgeschwächte Wunder jede Beweiskraft. Ähnlich argumentiert Bultmann, für den die Wunder des Neuen Testamentes als solche erledigt sind und wer ihre Geschichtlichkeit durch Rückbeziehung auf Nervenstörungen, auf hypnotische Einflüsse, auf Suggestion und dergleichen retten will, der bestätigt das nur. Die Spiritualisierung von Wundern zu sehen Vorgängen unter gleichzeitiger Wahrung des wörtlichen Textes der Bibel nennt er die bequemste Weise, kritischen Fragen auszuweichen. Es fällt auf, dass man sich in der Wunderkritik einseitig auf die Naturwunder fixierte, während gleichzeitig die moralischen Wunder der Bekehrung und des Glaubens beiseite gelassen wurden, als ob dieser Eingriff in das Naturgesetz des Egoismus nichts wäre. Offensichtlich ist man geneigter, ein Wunder hier zuzulassen, weil die Anforderungen scheinbar geringer erscheinen. Es stellen sich aber etwa beim moralischen Wunder einer Bekehrung die gleichen Fragen wie beim physischen Wunder, weil bei beiden gleich Unerklärliches und Außerordentliches geschieht. Zur Verdeutlichung ein Vergleich. Die Heilung von Krebs ist durchaus möglich, aber nicht von heute auf morgen, sondern in einem langwierigen Prozess. Wunden und Verletzungen brauchen ihre Zeit, bis sie heilen. Völlig unerklärbar ist es allerdings, wenn die Gesundung von einem Augenblick auf den anderen erfolgt. Ähnlich ist es auch bei Bekehrungswundern. Dass ein Mensch seine Lebenseinstellung grundsätzlich ändert, kommt durchaus vor. Ein längerer Prozess des Nachdenkens und Reflektierens kann auch in eine spontane Entscheidung, die aber ihre Vorgeschichte hat, einmünden. Nun gibt es aber aufsehende Bekehrungen, wie jene von André Frossard oder Tatjana Goritschewa, denen jeglicher vorbereitender Unterbau fehlt und die von einer Sekunde auf die andere erfolgte. Frossard war ja in einer kommunistischen Umgebung groß geworden und hat sich mit dem Glauben überhaupt nicht beschäftigt. Es gab nicht einmal eine Kirche in seinem Ort. Sie haben, diese Bekehrungen, ähnlich wie jene des Apostels Paulus, eine ungeheure Wucht und fast schon etwas Gewalttätiges an sich. Das Wunder besteht in der Plötzlichkeit und in der Überraschung. Die Parallele zu den oben geschilderten physischen Heilungswundern ist offensichtlich. Man hat es mit der gleichen unerklärlichen Grundstruktur zu tun, die man schon im Neuen Testament antrifft, wenn man einmal näher den interessanten Zusammenhang zwischen Wunder und Berufungserzählungen analysiert. Es lassen sich nämlich schon Entsprechungen rein sprachlicher Art feststellen. Bei der Berufung Levis heißt es, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm. Die Auferweckung der Tochter des Jairus wird entsprechend dargestellt. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Ein gleichgebietendes Wort, das Levi in die Nachfolge ruft, weckt das Mädchen von den Toten auf. Bei beiden Wundern, nämlich der Wunder, dass der Heilung eines Mädchens vom Tode und dem Wunder, dass jemand sein ganzes Leben hinter sich lässt und die Nachfolge des Herrn tritt, fällt das Spontane und Unableitbare ins Auge, das von Jesu Wort ausgeht. Dass jemand Familie, Beruf und Freundeskreis von einem Augenblick auf den anderen aufgibt, ist ein ähnlich großes Wunder, wie wenn ein Toter wieder zum Leben kommt. Da Berufungserzählungen zudem eingestreut vorkommen können zwischen Wunderberichten, wird wieder deutlich, es ereignet sich in beiden Fällen Ähnliches. Wer also glaubt, im Seelischen, im Psychischen, im Inneren des Menschen einen Zufluchtsort zu finden, um dort Wunder unterzubringen, um dort gleichsam eine Bleibe für den wohnungslosen Gott zu finden, für den angeblich Wohnungslosen, wird feststellen müssen, dass das Problem sich hier genauso stellt. Das Problem wird nur verschoben und es stellt sich dort mit gleicher Schärfe.